Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es war nicht ganz so einfach, uns auf diese Folgenummer einzustimmen, aber herausgekommen ist 397. Und das ist nun wahrlich nicht mehr weit bis zu 400, die bei uns immer noch so ein bisschen, naja, sie kommt jetzt so langsam zustande. Und wir haben damit viel Arbeit, denn sie soll etwas länger werden als normal, etwas viel länger als normal. Es soll um die 4 Stunden werden und 4 Stunden sind 8 halbe Stunden. Also eigentlich 8 Sendungen, die dazukommen. Und da man das schön runterladen kann, muss man das auch nicht alles an einem Stück hören, sondern montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags sind 7, bleibt eine noch über, die heben sich auf für die nächste Woche. Und ich begrüße alle, die uns zuhören und sich vielleicht schon darauf vorbereiten.
Genau das Gleiche tue ich auch. Und muss dazu sagen, diese Folge 400 erscheint am 23. Dezember. Da werden wahrscheinlich nicht so viele da direkt sich drauf stürzen, weil das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Aber man hat ja dann die Weihnachtsfeiertage. Das ist geschickt angelegt, als wir vor einigen Jahren den Computer gestartet haben, dass wir direkt zu Weihnachten die Folge 400 hinkriegen. Nicht wahr, Herr Schmitz?
Ich möchte erstmal ganz herzlich begrüßen und ich weiß noch von den Rechenoperationen, die du durchgeführt hast mit den Supercomputern und den Kalkulationstabellen und allem, damit du denn genau wusstest, dass die 400 genau einen Tag vor Weihnachten im Jahre 2013 online geht.
Ja, ist das eigentlich ein weltweiter super Sache, die wir da machen?
Tja. Also ich finde es super und
Also angefangen von der Rechnerei einfach, das so hinzukriegen.
Ja, klar, natürlich. Guck mal, meine Eltern haben das ja auch bei mir so hingekriegt, dass ich immer jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag habe.
Ja, ich auch.
Na.
Ja, und bei meinem Vater, der kam wohl aus dem Krieg zurück, der hatte 2 Tage Heimaturlaub und am 10. Juli haben die geheiratet. Also meine Mutter und mein Vater. Und am 9. April, da muss man jetzt auch wieder den Supercomputer einsetzen, 9. April kam ich auf die Welt.
Vorher oder nachher?
Wann wurde ich wohl gezeugt?
Ja.
10. Juli, Hochzeit, 9. April, Geburt.
Ja, das wäre ja dann vorher.
Da denkt ihr drüber nach, ne?
Nö, eigentlich ist mir das wurscht.
Aber ich hatte ein Horn, oben am Kopf, als ich geboren wurde, das war wohl die zu viele Intelligenz, die da rausdrückte. Und da hat man sich unterhalten über mein Horn und
so weiter. Sollen wir den nachher hier rausnehmen aus der Sendung, bevor das hier schlimmer wird?
Und da ging meine Cousine zu meiner anderen Oma und hat gesagt, die Tante hatte einen kleinen Jungen gekriegt, der gefällt ihr aber selber nicht.
Ah ja.
Ja.
Tja.
So, das war mein Manko, als ich auf die Welt kam.
Ja, du tust mir leid, aber du hättest ja damals wahrscheinlich auch nichts dagegen machen können. Wie komme ich bitte schön jetzt auf den Mini-Metal-Maker? Gar nicht, mit dem Horn auf der Stirn oder so. Also, mir ist etwas aufgefallen und zwar, ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit 3D-Druck und 3D-Druckern und ich habe einen gefunden und zwar nennt sich das Teil Mini-Metal-Drucker, der druckt Metall. Zum Beispiel Schmuck aus Gold, aus Silber. Ich kann Ersatzteile aus Stahl drucken. Und ähnliches. So, und jetzt denkt man sich vielleicht, so ein Teil, das kostet dann viel Geld. Nee, das kostet gerade einmal 500 US-Dollar. Also 350 Euro oder sowas. Gut, bis jetzt, bei uns sind die Dinger, kosten die wieder über 500 Euro, aber okay. Also, damit wäre es möglich, dass man zu Hause alles Mögliche machen kann. Bisher konnte man ja nur Kunststoffe warm machen, schmelzen und die dann in dünnen Lagen da übereinander legen. So, und dieser Mini-Metal-Maker, da gibt es eine Metallpaste, die wird aufgespritzt und dann durch starke Erwärmung, wirklich starke Erwärmung,
Laser?
Gehärtet, indem man einfach die dieses Feuchtigkeit, diese Flüssigkeit, die da drin ist, in dieser Paste, dass man die verdampft. So, und jetzt ist das Ding noch nicht so ganz fertig, sondern die versuchen noch Geld zu bekommen. Die haben zwar Prototypen aufgebaut, aber naja, es dauert ein bisschen. Außerdem ist es auch etwas schwierig, diese Masse, die muss auf 600 bis 900 Grad Celsius erhitzt werden, damit das Bindemittel dann da rauskommt. Dann schrumpft das auch noch ein bisschen. Das muss vorher bei dem Modell mit hineingerechnet werden. Aber wenn man sich überlegt, was sich da tut in diesem Bereich, und wenn man weiterhin überlegt, dass so ein preiswerter Drucker, der Metall drucken kann, da kann man, was weiß ich, die Hochzeitsringe oder sowas drucken. Jetzt habe ich die Verbindung. Damals deine Eltern, die hätten die noch nicht selbst drucken können. Heute geht es. Und eine Genauigkeit von Schrittmotoren von 1600 Schritten pro Millimeter hat, dann ist das schon irre. So, dieser Drucker, der Prototyp, der ist 40 cm hoch und Grundfläche ist 18 x 30 cm, wird über USB gesteuert und hat einen Prozessor drin, der läuft mit einem Arduino Duo. So, und ansteuern kann man ihn dann, ja, wie man will, eben über macOS oder Windows oder Linux. So, man kann auch über SD-Karten dem Arduino Duo sagen, pass auf, hier habe ich folgende Modelle, druckst du die, dass man also vollkommen vom Computer loskommt. $500 für die einfachste Version, wo man selbst noch Hand anlegen muss, also selbst aufbauen das Teil. Es soll aber dann auch eine Version geben für 750 US-Dollar. Die muss man aber auch noch selbst aufbauen. Die hat einige Features mehr. Und dann die Endversion, die als Fertiggerät kommt, soll 1000 US-Dollar kosten. Die Auslieferung aber, für alle, die sich jetzt schon gefreut haben, die können die Freude wieder aus dem Gesicht nehmen, soll erst im September 2014 erfolgen. Also es dauert noch ein paar Tage. Aber die Entwicklung, diese 3D-Druckentwicklung ist schon sensationell. Die wird wahrscheinlich unsere Welt mehr verändern, als es der Computer getan hat.
Ja, man spricht ja schon von der dritten Revolution in der Technologie. Denn die Ideen, die wir schon alle dazu hatten, ich hatte ja immer die Idee, ich gebe ein Fest und da ist das und das und so und dann setze ich mich hin und entwickle, indem ich ein paar Grundideen aus dem Netz heraushole, Bestecke für dieses Abendessen, wo dann meinetwegen, bleiben wir bei der Erdbeere oder bei der Himbeere, so eine kleine Himbeere hinten drauf ist auf dem, oder ein kleiner Rehkopf oder irgend so etwas 3D-mäßiges. Und jeder Gast nimmt dann sein eigenes Besteck, was vorher gerade fertig geworden ist, mit nach Hause. Das sind die neuen Gastgeschenke, die es vorher nicht gab und die es auch sicherlich in den nächsten Jahren noch nicht so schnell geben wird. Aber möglich wird das alles sein und wir können dadurch so viel Transportkosten, wo so ein kleines Ersatzteil mit dem LKW irgendwo hingefahren wird, durch selber machen, zu Hause, durch Reparatur quasi, selbst erzeugen und sparen.
Ja, wir brauchen die ganzen Teile ja gar nicht mehr vorzuproduzieren und zu lagern, nein, und zu transportieren, nein. Sondern ich rufe beim Service an und sage, du pass mal auf, bei meinem Kühlschrank hinten ist am Kompressor da unten dieses Anschlussstück kaputt. Da sagt der Moment, ich schicke dir die 3D-Datei. Was hast du für einen Drucker? Ja, okay. So, und dann drucke ich mir das aus und in einer halben Stunde habe ich dann das fix und fertige Ersatzteil bei mir und ich habe eigentlich nur Materialkosten. Also es wird unsere Welt in einem Maße verändern, wie wir uns das noch nicht vorstellen können. Selbst auf vielleicht der ISS wird ja so ein Ding demnächst eingesetzt, in einer speziellen Version für Schwerelosigkeit, damit die da oben ihre Ersatzteile selbst drucken können.
Ja, und vielleicht geht das bei uns hier auf Erden so, dass da wieder, öffnen wir wieder Shops dazwischen sind, wo ich hingehen kann und kann mir das Einzelstück, wenn das nur ein Einzelstück ist, eben, ich besorge mir die 3D-Datei, gucke mir die an und gehe da hin und lasse es mir drucken.
Die ersten Shops gibt es schon, die scannen auch defekte Teile ein und ergänzen die im 3D-Modell. Das heißt, dass den Defekt, den rechnen die raus, zeichnen die raus und drucken dann das Ersatzteil und dann kannst du das mitnehmen. Man muss es bezahlen, ist ja wohl klar, aber... Ja, da tut sich also wirklich eine ganze Menge und die Festigkeit ist enorm. Je nachdem, welches Material man nimmt, ist wirklich irre. Und damit ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir können ja mittlerweile auch Pizza drucken. Pizzateig und auch den Belag. Natürlich nur Paste, da kommen also keine ganzen Pilze oder sowas raus. Und wir können Schokoladenkuchen zum Beispiel damit drucken. Wenn man sich das überlegt, das ist alles heute Realität. Das ist alles heute schon möglich. Sicher mit Hängen und Würgen und Schweinerei und Matsch und sonst was. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so eine Pizza mit Appetit essen könnte. Aber wir sind am Anfang. Und wenn ich mir überlege, dass heute ein einigermaßen vernünftiger 3D-Drucker gerade mal 1.000 Euro kostet, das ist, um es vergleichen zu können, etwa 2.000 D-Mark gewesen. Und die ersten Laserdrucker, die auf den Markt kamen für den Endverbrauch, also keine kommerziellen, die lagen bei 10.000 D-Mark.
Ja, gut geraten.
Also wenn wir uns das mal überlegen, wo das hingehen wird. Ich denke, dass in 20 Jahren ein 3D-Drucker zur Standardausrüstung eines jeden Haushaltes gehört. Mindestens einer.
Meinst du?
In der Küche, da werden eben dann automatisch gesteuert die Brötchen für den Sonntagmorgen gedruckt und die sind dann noch warm, wenn du aufstehst oder so. Dann kannst du dir, wie gesagt, eben das Besteck drucken und dann hast du am Auto deinen Scheibenwischer kaputt, da druckst du dir deine Scheibenwischer-Gummis und dann geht aber da die Schraube kaputt, dann druckst du die. Es wird alles damit möglich sein, was das, was wir uns heute denken können, alles Material, was wir härten können, was wir vorher in einer portionierbaren Form haben können, das können wir dann auch zum Druck verwenden und damit sehr stabile andere Dinge draus machen. Es gibt ja noch andere Verfahren, Pulverdruck zum Beispiel.
Nur es wird noch lange dauern, bis das jeder kann. Denn es bedeutet doch schon ein bisschen Geschick auch dazu, das zu machen und das hinzukriegen und die Motivation zu haben, sowas zu machen. Das siehst du alleine an den Computern, die stehen noch lange nicht in jedem Haushalt. Und das dauert alles eine lange Zeit, aber es ist ja gut so. Man muss ja nicht alle Leute gleichzeitig bedienen mit so etwas. Nur es wird sich durchsetzen.
Ja, dann denken wir zurück in 1993. Wie sah die Welt da aus? Und welches Verständnis hatten die Leute damals dafür? Heute ist doch überhaupt kein Problem mehr der Umgang mit einem Computer. Mobiltelefon der neuesten Generation, das kann doch mehr als 1993 die Computer, die wir damals hatten, die Homecomputer, die in großen Blechkisten reingenagelt waren. So, und das wird bedient und benutzt.
Du hast die Geschichte ja miterlebt, als wir auf der Messe waren, in den 80er Jahren. Und da kam eben ein Vater mit seinem kleinen Sohn vorbei.
Das war auf der
C. Und wir hatten da einen Laser.
War auf der C in Köln.
C86, glaube ich. Und da kam ein Vater mit seinem kleinen Sohn vorbei und die haben sich das angeguckt, wie wir den Laserdrucker vorgeführt haben. Und dann hat der Sohn dann gefragt, mit Recht muss ich sagen, Papi, warum heißt der denn Laserdrucker? Und da hat er wollte sich nicht blamieren und hat also eine Antwort gesucht und sagte, ja, weil dieser Laserdrucker, der muss natürlich vorher alles lesen, was er druckt. Ja. War doch eine tolle Sache, oder?
Ja, ich kann mich erinnern. Ich musste dann auf den Stand hinten verschwinden, weil ich konnte eine halbe Stunde nicht mehr vor Lachen, nicht mehr reden.
Ja, die alten Zeiten, mein Gott, da konnten wir ja drin schwelgen. Das weiß ja von den jungen
Leuten. Also lieber ehemaliger kleiner Junge, der du mit deinem Vater auf der C86 warst, wenn du das heute hörst, Ich meine, wir haben es sogar damals noch aufgenommen für den WDR. Da muss es sogar noch die Sendung geben, wo er da vorbeimarschiert. Das hat er wirklich gesagt, sein Vater. Grüße ihn von uns.
Ja. Ja. Vielleicht ist das ja mittlerweile ein Fan von unserer Sendung.
Ja. Eins. Es gibt nicht nur gute Sachen. Die G-Data haben mal wieder ein bisschen den Schadstoffreport aktualisiert und vorgelegt. Muss ich mir überlegen, die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, hat eine Umfrage gemacht und dabei kam raus, dass 7% der Deutschen bereits mindestens einmal von Datenmissbrauch betroffen waren. Und dass 70% aller Deutschen in dem Falle Sorgen um den Schutz ihrer persönlichen Daten haben, um ihre Privatsphäre haben und das vor allem bei Online-Angeboten und sozialen Netzwerken. Und das Ganze ist auch nicht zu Unrecht. Früher, also bis vor 2-3 Jahren, waren es ja vor allen Dingen die Trojaner, die per E-Mail verschickt worden, es war Spyware, es war Downloaders, es sind die Backdoors, die immer noch ganz aktuell sind. Aktuell gibt es übrigens denn einen Anstieg zu beobachten bei den Würmern, also den Programmen, die sich selber fortpflanzen. Und die kommen auch nicht mehr per Mail an, sondern die Gefahren kommen heute von den Seiten, die man besucht. Und zwar von Webseiten, die verseucht sind. Das nennt man sogenannte Drive-by-Attacken. Das heißt, ich besuche eine Webseite, auf der haben irgendwelche Hacker Schadcode hinterlegt und der, ohne dass ich irgendwas mache, versaut meinen Rechner oder der greift meinen Rechner an. Wenn ich keine aktuelle Sicherheitssoftware habe, wenn ich dann meine Firewall gescheit eingestellt habe, habe einen gescheiten Virenscanner drauf, passiert das natürlich nicht, aber es sind immer noch sehr viele Leute, es sind im zweistelligen Prozentbereich noch, die ohne Schutz unterwegs sind. Interessant ist auch, wo man sich diesen Schadcode einfängt. Also das ist, Porno ist natürlich immer wieder gerne genommen, ist aber erst an zweiter Stelle. Die gefährlichsten Seiten sind an sich Technologie- und Telekommunikationsseiten. Die werden am liebsten verseucht. Dann kommt eben Pornografie, dann kommt das Wirtschaftsleben, dann kommen Shoppingseiten, die auch gerne verseucht werden oder Blogseiten. Und dann kommen so ganz normale Sachen, die man öfter besucht, so Gesundheit, Reise, Unterhaltungsseiten, Bildung und es gibt auch ein paar Spieleseiten, allerdings sind das nur 3%. Also 15% der Schädlinge, die den Enduser erreichen, kommen über Technologieseiten. Das ist an sich sehr, sehr viel. Und es ist wirklich erstaunlich, wie wenig, gerade bei Privatleuten, wie wenig da man achtet, dass es sicher, dass man auf die eigene Sicherheit achtet. Man muss sich mal überlegen, im ersten Halbjahr 2013 gab es nach den G-Data-Angaben 1,5 Millionen verschiedene Schädlinge, die unterwegs waren. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 20%. Und man entdeckt pro Tag ungefähr 8.000 bis 8.300 neue Schadprogrammtypen irgendwo im Internet, die sich irgendwo verstecken. Wenn man also da keinen aktuellen Schutz hat, dann läuft man eben Gefahr beim Besuch einer Seite, da verseucht zu werden. Wir haben ja mal vor langer Zeit mal berichtet, da gibt es eine Seite im arabischen Raum, auf der tummeln sich 53.000 Schadcode, also Viren oder sowas. Jetzt nicht, weil die sammeln, sondern das ist von einem kleinen Verein, der seine Seite nicht sorgfältig pflegt. Der hat auch keine Sicherheitsmaßnahmen auf der Seite selber, um sowas zu erkennen. Und jeder, der auf die Seite kommt, der kann bis zu 53.000 Schädlinge oder irgendeiner von denen wird schon was finden, irgendein Loch finden, das in einem ungesicherten Computer ist und dass man da, das hat man sich dann eben da eingefangen. Von den Opfern ist natürlich Windows absolut führend, mit 99,9% aller Schadprogramme haben es auf Windows abgesehen. Danach kommen dann eben die Mobil, also das sind jetzt hier für Rechner, diese bei Android geht es ja im Moment auch erst richtig los. Dadurch, dass es immer verbreiteter wird, wird es sehr attraktiv.
Und einfacher.
Der mobilen Geräte sind Android und das wird natürlich, werden die damit für die Virenautoren sehr, sehr interessant, denn darüber Die sind auch meist sehr, sehr schlecht geschützt. Ich kenne da so einen Haufen im Bekanntenkreis, die ein Android-Phone ohne irgendeinen Virenscanner haben. Und wenn ich das denen dann sage, ihr solltet euch mal was da drauf tun oder ein Sicherheitsprogramm, ihr solltet euch mal was drauf tun, wieso brauche ich das? Mir passiert schon nichts. Dasselbe, was man bei PCs bis vor ein paar Jahren auch noch hatte, mir kann nichts passieren, ich mache ja nichts. Wie gesagt, wer früher schon auf Pornoseiten unterwegs war, war damals schon vorsichtiger als heute. Aber wie gesagt, es sind eben diese unverdächtigen Seiten, die Wirtschaftsseiten. Also wenn man da auf irgendwelche Börsenkursseiten geht oder auch die Technologieseiten, die nicht die Seiten von Telekom oder sowas, von den großen Anbietern. Aber es gibt ja, wenn man in eine Suchmaschine mal irgendwas reingibt mit Telekom, findet man auch kleine Seiten, kleine Anbieter. Und da läuft man eben Gefahr, dass man sich da was einfängt. Bei den Banking-Trojanern ist das Niveau geblieben wie im vorigen Jahr. Die sind schon schlimm genug, denn die kassieren ganz schön Geld ab. Eine andere Sache, es ist ja so, dass das Citadel-Botnetz durch Microsoft und die Behörden zerschlagen wurde. Der negative Effekt dadurch ist, dass die Botnetze dezentraler werden. Es wird also mit kleineren Botnetzen gearbeitet, die unabhängig voneinander, pseudo-unabhängig voneinander sind und die damit an sich gefährlicher sind. Denn wenn eines von den kleinen Botnetzen zerschlagen wird, sind die also wie eine Hydra, dann sind eben drei andere neue da, die dann aus dem Boden gestampft werden. Und seit der Zeus-Quellcode veröffentlicht wurde, also den man sehr gut nutzen kann, um Viren oder auch Botnetze zu bauen, ist die Gefahr an der Ecke viel größer geworden. Also es gibt keine Erinnerung bloß. Was mich also sehr erstaunt hat, dass eben die Technologie und die Wirtschaftsseiten gefährlicher sind, als ich es persönlich eingeschätzt habe.
Ja, wir werden ja sowieso noch viel zu wenig überwacht. Und es gibt ja nun Firmen, die arbeiten wirklich daran, um dieses Manko endlich zu beheben. Zum Beispiel die Sparkassen-Direktversicherung. Die bietet seit dem 15. November eine Autoversicherung an. Ist ja nun nichts Besonderes erstmal. Aber diese Autoversicherung mit dem Namen S-Drive, die hat eine besondere Bedingung. Es wird nämlich dann in das Fahrzeug des Fahrers, das haben wir vor 5-6 Jahren schon mal berichtet, da gab es schon mal so einen Vorstoß, eine Telematikbox eingebaut. Und anschließend wird in dieser Box aufgezeichnet, an welchem Ort sich das Auto gerade befindet. Ob es beschleunigt wird, ob es abgebremst wird, wie stark es beschleunigt und abgesprengt wird, wie schnell es sich bewegt, in welche Richtung es sich bewegt und so weiter. So, und diese sogenannten Scores, dieser neudeutsche Begriff, der kommt auch hier wieder, der wird dann nach bestimmten Algorithmen zusammengerechnet, die sich ja gegenseitig erhöhen oder dämpfen können oder so etwas. Es wird natürlich auch registriert, ob man mit überhöhter Geschwindigkeit fährt, soweit das möglich ist. So, wer also zum Beispiel 10 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, also schneller als erlaubt, dem werden 20 Punkte abgezogen. Wer mit mehr als 0,25G beschleunigt oder mit mehr als 0,3G bremst, dem werden dafür je nach Häufigkeit 20 oder auch nur 10 Punkte abgezogen. Wer nachts fährt, nach 23 Uhr und morgens vor 6 Uhr, der bekommt für den Kilometer Nachtfahrt einen Minuspunkt. Und wer in geschlossenen Ortschaften unterwegs ist, ebenso. Und diese Scores, die werden dann nochmal gewichtet und irgendwie verwurstelt und verrechnet und so weiter. Und hinterher kommt dann raus, wie riskant der Fahrstil des Autoführers ist. Und danach errechnet sich dann die Höhe der Versicherungssumme, das heißt die Höhe des Beitrages, den man zu zahlen hat. Es ist schon perfide, pervers, so etwas überhaupt in den Markt zu bringen. Ich höre aber schon wieder die Leute sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Man kann ja anständig fahren. Man muss ja nicht wie eine Sau durch die Gegend rasen. Okay, und diese Leute sagen ja auch, wir müssen ja nicht für die anderen mitbezahlen, höheren Beitrag. Aber geht es denn hier wirklich nur darum, dass ich meinen persönlichen Fahrstil bezahlen muss, wenn ich nachts mal fahren muss, dass ich dann mehr bezahlen muss, wenn ich durch eine Ortschaft fahre, dass ich dann mehr bezahlen muss, wenn ich mal plötzlich bremse, weil ein Tier über die Straße flitzt, dass ich dann mehr bezahlen muss, oder wenn ich wegen eines Radfahrers, der über die Straße läuft, oder eines Kindes bremse, dass ich dann mehr bezahlen muss. Sag mal, wo gehen wir denn hin? Wie pervers ist denn dieses Modell überhaupt? Darf ich nicht mehr für Kinder bremsen? Also, liebe Sparkassenversicherung, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die Idee, die hört sich so an, als hätte das irgendjemand sich ausgedacht, der nicht ganz klar im Kopf ist. Aber offensichtlich, ihr seid ja nun ein seriöses Unternehmen. Offensichtlich habt ihr nicht so richtig darüber nachgedacht, oder? Meldet euch da einfach mal.
Ja, also ich habe das damals auch mitgekriegt, als diese Versicherung kam. Es ging dabei vor allen Dingen, so habe ich das in Erinnerung, um die hohen Prozente, die Anfänger, die dann nach der Fahrschule auf der Straße fahren, ich glaube, die zahlen 150% oder 200% von der Versicherungsprämie, die konnten mit so einem Gerät sich runterarbeiten auf einen normalen Tarif quasi, sagen wir mal auf einen 100%er oder 75%er Tarif, wenn die wirklich so gefahren sind, dass das Ding nicht maulte. Hat sich das jetzt verschlimmert? Also mit Nachtfahrt und so?
Ja, Nachtfahrt, Ortschaften fahren und so weiter.
Aha, das ist natürlich schon toll. Also kommt doch gar keine...
Ja, und was passiert denn bitteschön dann mit den Daten, weil wir mal dabei sind?
Ja, ja.
Wer garantiert mir, dass sie gelöscht werden? Wer garantiert mir, die müssen ja meiner Persönlichkeit zugerechnet werden, ja, damit mein persönlicher Beitrag bestimmt werden,
ja,
kann.
Ja,
so,
ja.
Und was passiert dann, wenn ich bei einer Versicherung anrufe? Die wissen ja noch, weil ich vor 20 Jahren für einen Schaden hatte oder wie auch immer.
Und diese Daten
werden da auch drin sein. Ja, und das dann kommt irgendwann der Staatsanwalt und sagt, hör mal, wann ist der wo wie schnell gefahren? Vielleicht zeichnet das Ding auch irgendwann noch Schlangenlinien auf oder ob ich während des Autofahrens telefoniere oder sonst was. Also wehret den Anfängen, kann ich da nur sagen. Da ist mir eine andere Entwicklung ja viel, viel lieber. Wir haben angefangen mit 3D-Druckern, mit ganz harten Sachen, und ich möchte auch enden mit einem 3D-Drucker. Die Engländer sind ja bekannt für ihren skurrilen Humor. Das ist aber jetzt ernst, was hier passiert. Die haben einen Drucker, mit dem kann man Unterwäsche drucken. Ein Druckverfahren, 3D-Druckverfahren für Textilien.
Für Textilien.
Damit kann man in Sekundenschnelle Kleidungsstücke herstellen. Für Oberbekleidung, die 3D-Drucker, die gibt es ja schon, aber die Firma heißt Temmic Care oder so ähnlich. Machen Kleidung, die nennen sie Cosiflex, und Gründerin, diese Tama Gilo, daher kommt wohl auch dieser Temmic Care, der Name der Firma, die haben ein dehnbares, biologisch abbaubares Gewebe, was man unter Verwendung verschiedener Materialien dann mit einem 3D-Drucker einfach drucken kann. So nach dem Motto, ich habe keine Socken mehr im Schrank. Moment, druck dir welche. Ich brauche eine neue Unterhose. Ja, geh doch, druck dir welche.
Wird die dann am Körper gedruckt?
Ach nee, Herr Back. Das ist ja kein Ganzkörperdrucker. Dann würde ich für dich eine Tarnkappe drucken lassen.
Oder so ein Tattoo-Drucker.
Das könnte man natürlich auch noch machen, ja.
Ja.
Also Anfang kommenden Jahres wird es also bereits Unterhosen geben mit verschiedenen Sonderfunktionen und sonst was, die man dann nach dem Tragen auch einfach entsorgt. Man druckt sich halt dann eine neue.
Ich wünsche mir lieber die RFIDs, die RFIDs in den Socken. Ich habe nur schwarze Socken, und das auseinander zu klamüsern.
Das ist elend, oder? Die sortieren. Und die passen alle nicht mehr. Der eine ist zu lang, der andere zu kurz, der sieht ein bisschen anders aus.
Du findest doch die beiden, findest du gar nicht mehr. Die
das nie mehr, nie mehr, nie mehr. Das ist also fürchterlich.
Also,
aber ich denke, wir gucken mal, ob bei uns im Shop vielleicht schon Unterhosen sind aus dem 3D-Drucker. Aber ich glaube, so schnell ist unser Thomas Ritter, unser Shopbetreiber, nicht. Aber eine Idee wäre es doch wert, oder?
Ja, in dem Fall kann er ruhig ein bisschen länger warten.
Okay.
Ja.
Gut, was sagen wir denn am Ende immer? Wer weiß denn das noch?
Ich zickezack.
Aha.
Ja. Oh, soll ich mal sagen, ein Bit übrig behalten?
Ja, und ich behalte dann einfach eine Unterhose übrig.
Und tschüss.
Und tschüss. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.